Deutschlandfunk.
13 Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. In Brandenburg beenden die letzten Parteien ihren Landtagswahlkampf. In Afrika bleiben die Folgen der schwersten Überflutungen seit Jahrzehnten dramatisch. In München ist das Oktoberfest eröffnet worden. Die Meldungen im Einzelnen. In Brandenburg beenden heute die letzten Parteien ihren Landtagswahlkampf. Der CDU-Vorsitzende Merz und der Spitzenkandidat der Partei Redmann treten gemeinsam in Potsdam auf. Die AfD wirbt am Nachmittag in Senftenberg noch einmal mit ihrem Europaabgeordneten Krah um Stimmen. Zeitgleich ist in Potsdam eine Kundgebung gegen die Partei angemeldet, zu der mehrere tausend Menschen erwartet werden. SPD, Grüne, Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht hatten ihren Wahlkampf bereits in den vergangenen Tagen offiziell beendet. In Brandenburg sind morgen rund 2 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Ministerpräsident Woidke, SPD, informiert sich heute in Frankfurt/Oder über die Hochwasserlage. Das Landesumweltamt geht davon aus, dass kommende Woche die höchste Hochwasseralarmstufe ausgerufen wird. In West- und Zentralafrika haben starke Regenfälle die schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten ausgelöst. Allein im Tschad sind nach Angaben der UNO-Nothilfeagentur 1 Million Menschen von den Fluten betroffen. Auch in Niger, Mali und Kamerun wurden in vielen Regionen die Infrastruktur und zahlreiche Häuser zerstört. Hunderttausende Menschen sind obdachlos. In Nigeria ist das Welternährungsprogramm im Einsatz, um die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. In der Stadt Maiduguri im Nordosten des Landes entkamen wegen der Fluten mehr als 280 Insassen aus einem Gefängnis, darunter Mitglieder der islamistischen Miliz Boko Haram. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen sind seit Jahresbeginn mindestens 1000 Menschen in West- und Zentralafrika durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. Afrika leidet im Zuge der Erderwärmung besonders stark unter Extremwetterereignissen. In den japanischen Städten Wajima und Suzu sind mehr als 30.000 Menschen aufgefordert worden, sich wegen drohender Überschwemmungen durch Starkregen in Sicherheit zu bringen. Für die Region Ishikawa wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Die Behörden in Zentraljapan ordneten weitere Evakuierungen an. Erste Flüsse sind bereits über die Ufer getreten. Örtlichen Medienberichten zufolge gelten derzeit mehrere Menschen als vermisst. Ein Mensch soll ums Leben gekommen sein. Der Bund und das Land Hessen haben in Wiesbaden den bundesweiten Tag des Bevölkerungsschutzes eröffnet. Die Menschen in Deutschland bräuchten ein neues Bewusstsein für Bevölkerungsschutz und die Versorgung in Krisenfällen, erklärte Bundesinnenministerin Faeser. Pandemie, Extremwetter, Hochwasser, Waldbrände, aber auch die Bedrohung durch Cyberangriffe zeigten, dass man sich besser schützen müsse. Dabei sollten die Bürger aktiv eingebunden werden, führte Faeser aus. Am Bevölkerungsschutztag wird bundesweit für die Schutzmaßnahmen des Staates, für das Ehrenamt, aber auch für die Vorsorge geworben, die jeder selbst treffen kann. Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen groß angelegten Überfall der libanesischen Hisbollah-Miliz verhindert. Er sollte ähnlich verheerend werden wie der Angriff der palästinensischen Hamas vom 7. Oktober vergangenen Jahres, sagte ihr Sprecher Hagari. Geplant habe ihn der langjährige Militärchef Akil. Er war gestern bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die Hisbollah bestätigte seinen Tod. Die USA suchten Akil wegen seiner Beteiligung an Anschlägen auf US-Einrichtungen im Libanon in den 80er Jahren. Auch ein weiterer wichtiger Hisbollah-Kommandeur wurde bei dem Luftangriff getötet. Insgesamt kamen dabei nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 31 Menschen ums Leben, fast 70 wurden verletzt. Libanons Außenminister Habib hat Israel im UNO-Sicherheitsrat Terrorismus vorgeworfen. Die massenhaften Explosionen von Pagern und Walkie-Talkies mit Dutzenden Toten und Tausenden Verletzten seien ohne Rücksicht darauf ausgelöst worden, wer die Geräte trage oder wo sich diese Personen befunden hätten, sagte er bei einer Dringlichkeitssitzung. Die Hintergründe sind unklar. Israels UNO-Botschafter Danon lehnte Stellungnahmen ab. Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Türk, sprach von einem Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Der Völkerrechtler Klaus Kress meinte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, sollte der Staat Israel verantwortlich sein, wäre das höchst problematisch. Der britische Nahost-Experte Fawaz Gerges bezweifelte einen nachhaltigen Erfolg des Angriffs. Wer das Innere der Hisbollah kenne, wisse, dass dieser Angriff ihren Widerstand noch entschlossener werden lasse, sagte er dem Wall Street Journal. Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg kritisierte, Israels Regierung habe nicht das politische und intellektuelle Rüstzeug, um zu sehen, dass zur Beendigung des Krieges eine politische Perspektive nötig sei. Hisbollah-Chef Nasrallah hatte gesagt, der Beschuss Nordisraels könne erst aufhören, wenn der Gaza-Krieg gestoppt sei. Das von der Bundesregierung geplante Gesetz zum Bürokratieabbau gefährdet aus Sicht der Bürgerbewegung Finanzwende den Kampf gegen Steuerkriminalität. Die Geschäftsführerin Brohr-Hilker sagte im Deutschlandfunk, durch die geplante Senkung der Aufbewahrungsfristen für Belege und Rechnungen von 10 auf 8 Jahre würden Ermittlungen etwa in den Cum-Ex- und Cum-Cum-Fällen erheblich erschwert. Die Täter könnten Beweismittel jetzt früher legal vernichten und deshalb strafrechtlich nicht mehr belangt werden, warnte Brohr-Hilker. Sie befürchte, dass dem Staat dadurch Milliarden Euro verloren gingen. Mithilfe von Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften hatten Banken und andere Investoren den deutschen Staat jahrelang um Steuereinnahmen betrogen. Schätzungen zufolge entstand dadurch ein Schaden in Höhe von knapp 40 Milliarden Euro. In Sachsen-Anhalt haben 3000 Erzieher, Eltern sowie Vertreter von Gewerkschaften und Kita-Trägern eine bessere personelle Ausstattung der Einrichtungen gefordert. Bei einer Kundgebung gestern in Magdeburg wurden Schilder gezeigt, auf denen zu lesen war, wir brauchen mehr Hände, wir sind am Ende. In Berlin sprachen sich Gewerkschaftsmitglieder in einer Urabstimmung für unbefristete Kita-Streiks aus. Wie der RBB berichtete, vereinbarten die Arbeitnehmervertreter allerdings für kommende Woche noch ein Treffen mit Bildungssenatorin Günther Wünsch, um den Ausstand vielleicht noch abzuwenden, der ab dem 30. September beginnen könnte. Ziel ist, einen Tarifvertrag für pädagogische Qualität und Entlastung der Beschäftigten. Die Landesregierung lehnt ihn aus formalen Gründen ab. Bundesweit werden seit langem Personalmangel und Folgen wie reduzierte Öffnungszeiten und überfüllte Gruppen in Kitas beklagt. Etwa 300 Wissenschaftler warnten kürzlich in einem dramatischen Appell an die Politik vor einem Kollaps der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland. Sie fordern unter anderem ein Sondervermögen. Thüringens CDU-Chef Vogt hat sich für einen anderen Umgang mit der AfD ausgesprochen. Es sei eine Frage der politischen Klugheit, sich auch die Sachargumente oder Ideen der Opposition gut anzuhören, sagte er den Funke-Medien. Blockadepolitik werde Thüringen nicht nützen. Die AfD habe Anspruch auf Ausschussvorsitze oder einen Vizepräsidentenposten im Landtag. Die AfD verfügt im Parlament über eine Sperrminorität. Daher sind gegen sie keine Entscheidungen mit 2/3-Mehrheit möglich. Die CDU sondiert derzeit mit dem BSW und der SPD. Ein solches Dreierbündnis ist für Vogt die einzige Möglichkeit, eine Regierung zu stellen, ohne den CDU-Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der AfD oder der Linken aufzukündigen. Die sogenannte Brombeer-Koalition käme auf 44 Sitze. Ihr würde damit immer noch eine Stimme zur Mehrheit fehlen. 6,5 Wochen vor der Präsidentenwahl in den USA haben die ersten Amerikaner in Wahllokalen ihre Stimmen abgegeben. In Minnesota, South Dakota und Virginia ist bereits eine vorzeitige persönliche Stimmabgabe möglich. Ab Mitte Oktober folgen rund ein Dutzend weiterer Bundesstaaten. Bürger erhalten so die Möglichkeit, ihre Stimme auch im Fall etwaiger Terminschwierigkeiten am eigentlichen Wahltag abzugeben. Das Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Oberbürgermeister Reiter zapfte um Punkt 12 Uhr das erste Fass Bier an. Bis zum 6. Oktober werden rund 6 Millionen Besucher erwartet. Und hier noch einmal die Übersicht. In Brandenburg beenden die letzten Parteien ihren Landtagswahlkampf. In Afrika bleiben die Folgen der schwersten Überflutungen seit Jahrzehnten dramatisch. In München ist das Oktoberfest eröffnet worden. Das Wetter: vielfach sonnig, im süddeutschen Bergland vereinzelt Schauer, 20 bis 26 Grad. Morgen weiterhin viel Sonne bei ähnlichen Temperaturen und die weiteren Aussichten am Montag: von Westen nordostwärts ziehende Regenfälle. Im Osten noch länger sonnig und trocken, 17 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.